In dieser Sonderfolge geht es darum, wie China künstliche Intelligenz in der Schule einsetzt.
Sie haben einen klaren Plan, dass sie das als federführendes, didaktisch-pädagogisches Unterstützungssystem individualisiert für Schüler anwenden wollen.
Das ist Marius Weinkauf, Schulleiter der Josef-Schwarz-Gesamtschule, mit dem ich, Lena Sterz, nach einer Bildungsreise der AIM, der Akademie für innovative Bildung und Management, sowie der Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn gesprochen habe. Genauso wie noch mit zwei anderen Teilnehmenden der Reise nach Peking.
Diese Stringenz, die ist aus meiner Sicht ein ganz großer Unterschied.
In China ist KI kein Thema für einzelne Projekte in der Schule, sondern Teil einer großen bildungspolitischen Strategie. Das sagt Anne Slivka, Professorin für Schulentwicklung an der Uni Heidelberg.
Dass sie da eher große Chancen drin sehen als Risiken im Moment. Und da können wir uns, glaube ich, ein bisschen was von abgucken.
Während in Deutschland noch diskutiert wird, ob KI Teil von Schule sein sollte, macht China an vielen Stellen einfach und erstellt ein digitales Dashboard mit wahnsinnigen Ausmaßen.
Man konnte wirklich auf einem Dashboard in diesem Ministerium sehen, wie viele User sind denn angemeldet, User im Sinne von Schüler und Lehrer. Das heißt, wir konnten sehen, welche Schule performt wie gut im Vergleich zu einer anderen Schule über das ganze Land.
Christian Harms, der sich als technischer Leiter um das Thema IT auf dem Bildungscampus bei Schwarz Digits kümmert, war ebenfalls mit in Peking.
Ja, da waren, glaube ich, über 5 Millionen Schüler und Lehrer schon angedockt an dem System.
Was könnte Deutschland von China lernen, wenn es um den großflächigen Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Schule geht? Darum geht es in dieser Evido-Folge. Wir hören die Eindrücke und Schlussfolgerungen von drei ganz unterschiedlichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Bildungsreise aus Forschung, Praxis und IT-Wirtschaft. Herzlich willkommen dazu.
Mich hat der Korrekturautomat überrascht. Wenn er wirklich funktioniert, wäre das ein Highlight. Das sieht aus wie ein Kopierer. Man legt die Klassenarbeiten handschriftlich drauf und bekommt sie mit Rot korrigiert zurück. Es sah beeindruckend originell und original korrigiert aus, mit Kommentaren und Punkten zusammenzählen.
Ein Bildungsdashboard für das ganze Land und eine Korrekturmaschine, die in Sekunden korrigiert.
Ich sehe da tatsächlich sehr viel Potenzial drin. Also ich weiß, hier werden sehr viele Bedenken gesehen in Deutschland, aber ich glaube, dass die Lehrkräfte sehr stark entlastet würden dadurch und dass die Lehrkräfte viel Zeit gewinnen für formatives Feedback und Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen. Also im Idealfall stelle ich mir halt vor, dass man tatsächlich eine datenschutzsichere und datenschutzkonforme, so eine Korrekturmaschine hat. Und dass man dann eben Tests und Klassenarbeiten und Assessments eben sofort unmittelbar korrigieren lassen kann.
Professorin Anne Slivka und Schulleiter Marius Weinkauf waren beide total von der Korrekturmaschine beeindruckt. Zeit, die bisher in Korrekturen fließt, könnte stärker für Gespräche und individuelles Feedback genutzt werden.
Da ist ja dann auch schon formatives Feedback mit drunter, weil die Maschine kann ja formatives Feedback geben, was die Lehrkräfte häufig eben nicht können, weil es sehr, sehr zeitaufwendig ist. Aber die KI kann es ja jetzt schon ermöglichen und macht gleichzeitig ja auch eine Fehlerkorrektur der einzelnen Fehler, sodass man auch das nochmal nachhalten kann.
Wer jetzt Datenschutzbedenken hat, die hat die Bildungsadministration in China auch. Jedenfalls haben sie das gegenüber den deutschen Besuchern thematisiert. Anne Slivka hat keine so großen Bedenken, wenn es um die Korrekturmaschine geht.
Man muss halt wirklich erklären, dass so eine KI keine offene KI ist, die sich jetzt frei aus dem Internet bedient und auch Informationen irgendwie nach außen weitergeben kann. Und dass man auch natürlich nicht mit Klarnamen arbeiten muss, sondern man kann ja mit einer Schüler-ID arbeiten, damit es nicht mit Klarnamen verbunden ist. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das datenschutztechnisch abzusichern.
Die Arbeit von Lehrkräften wird an vielen chinesischen Schulen schon deutlich durch KI bestimmt. Teilweise werden sie entlastet. Teilweise hat das den Unterricht auf eine neue Ebene gehoben. Christian Harms hat das tief beeindruckt.
Und in so einer staatlichen Schule in Peking und durften auch hospitieren in der 4. Klasse. Und dann haben die Kids da wirklich ihren Avatar bepromptet. Und dann kam ein paar Minuten später direkt eine Abfrage, welche quasi Funktionen der Avatar, mit dem sie sich gerade beschäftigt haben, denn alles so hatte. Und da war genau das dabei. Das heißt also auch, Text-to-Speech, Speech-to-Text, der konnte quasi Webdesign, Face Recognition. Das war schon ziemlich beeindruckend.
Viertklässler, die komplexe Dinge programmieren, und Schulen, die MINT-Unterricht in der weiterführenden Schule ganz anders leben als deutsche Schulen. Als projektorientiertes Lernen in speziell ausgestatteten Räumen.
Und die haben ein ganzes Gebäude nur für MINT-Fächer und sehr viel so angewandte MINT-Sachen. Und ich glaube, da arbeiten sie sehr project-based. Also der Begriff project-based learning fiel auch mehrfach dort. Und man hat es auch gesehen von den Räumlichkeiten her. Es war so Maker, so viele so Maker-Ansätze, so mit 3D-Druckern.
Das ist das, was man sehen konnte. Anna Slifkas Schlussfolgerung geht noch weit darüber hinaus.
Zwei Dinge halt gewinnen halt sehr an Bedeutung. Also dieses Lernen in komplexen Projekten, wo einfach das Ergebnis von vornherein nicht feststeht, sondern erst geschaffen werden muss und nicht dieser... Also so ein Gegensatz zu diesem total durchgetakteten, durchgeplanten Unterricht. Und dass das an Bedeutung gewinnt im Zusammenhang mit KI, weil im Kontext der KI eben diese ganze Thematik der Selbstregulation und Metakognition so wichtig wird. Und das kann man halt in bestimmten Lernsettings besser trainieren als in anderen. Und deswegen war das für unser Deeper Learning, war das eher eine Bestätigung.
Projektorientiertes Lernen, Programmieren und Makerspaces sind das eine. Theoretisch funktioniert das ja auch alles ohne KI. Was in China offenbar auch schon verbreiteter ist als bei uns, adaptive Lernsysteme, also Aufgaben, die sich an die Schüler anpassen, sodass sie individuell so gut wie irgend möglich gefordert und gefördert werden.
Jetzt stell dir mal vor, dass die mit ihrem adaptiven Lernsystem AI unterstützt, das hinkriegen, dass quasi jeder die Lerninhalte so vermittelt bekommt, wie es für ihn am einfachsten ist. Aber so diese Idee dahinter, die ist halt wirklich echt toll. Was ist das Resultat? Das Resultat ist, dass die auf einmal die Chinesen viel mehr Wissen vermitteln können in der gleichen Zeit. Dadurch, dass dieses Delta-Schließen nicht mehr existent ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich ein Riesenhebel ist im Endeffekt, auch um komplexere Themen zu verstehen.
Christian Harms sagt, wenn wir nicht aufpassen, ist Deutschland bald abgehängt. Innovationen für die Wirtschaft entstehen dort schon an den weiterführenden Schulen. Forscherin Anne Slifka meint aber, dass Grundschüler, die wie in Peking viel vor Bildschirmen sitzen, um ihre individuellen Aufgaben zu lösen, dass das nicht sein muss.
Ich glaube eher, dass die Lehrkräfte das Potenzial der KI nutzen sollten für das Unterrichtsdesign. Also ich denke, dass man sehr, sehr guten Unterricht planen kann mit Hilfe von KI, dass man sehr gute Materialien, Medien erstellen kann.
Wie sie am besten dafür genutzt werden, da sieht Anne Slifka noch Aufgaben für die Forschung.
Und ich glaube, da muss man sehr, sehr genau jetzt drüber nachdenken, wo kann die KI Lernprozesse fördern und unterstützen und wo kann sie sie eher verhindern und blockieren. Und das ist, glaube ich, eine sehr anspruchsvolle Forschungsaufgabe für die nächsten 10 Jahre. Da gibt es auch keine ganz einfachen Antworten.
Technische Probleme gibt es in China aber auch, sagt Christian Harms.
Natürlich gab es dann überall so diese klassischen Windows-Fehlermeldungen, diese Geräusche und so, die waren dann alle gleich. Das war dann auch ein bisschen witzig, wo ich dachte, okay, naja gut, Prozesse wahrscheinlich nicht viel besser, Software auch nicht viel besser. Die haben bloß ein anderes Mindset. Und wollen halt dort rein und geben sich richtig Mühe, das richtige Wissen auch jetzt zu vermitteln. Und das war auf jeden Fall absolut beeindruckend.
Das ganze Land scheint zu wissen, wo es hin will. Vielleicht ist es das, was für uns in unserem föderalen System so beeindruckend ist. Strategische Kompetenz, teilweise trotzdem noch viele Fragen in der konkreten pädagogischen Umsetzung und trotzdem viele Lehrkräfte, die mitziehen. Das hat Schulleiter Marius Weinkauf gesehen.
Was wir nie vergessen dürfen, das ist bei allem, bei dieser Bildungsreise mir ganz deutlich geworden, also auch wirklich gar nichts Neues, aber ganz zentral. Didaktik, Schule, Pädagogik lebt durch Beziehung. Also alles, was ich gesehen habe, waren begeisternde Lehrer mit begeisterten Schülern, die geschaut haben, was können sie mit den neuen Techniken im Sinne einer Bildungsgerechtigkeit voranbringen. Da hat China natürlich ganz andere Bedingungen als 1,6 Milliarden Volk mit einer riesigen Kluft zwischen einer enormen Landbevölkerung und einer Stadtbevölkerung. Aber das Thema Bildungsgerechtigkeit haben wir in Deutschland auch, nicht durch die Fläche, aber durch unterschiedliche Voraussetzungen. Und ich denke, da können menschliche und intelligente, künstliche Intelligenz im Einklang gemeinsam das Bildungssystem deutlich voranbringen.
Für Anne Slifka ist klar, wir sollten dringend darüber sprechen, wie die Schule von morgen aussehen soll.
Dass es sich lohnt, über die Zukunft zu sprechen gemeinsam und nicht nur über das nächste Jahr oder die nächsten Monate, sondern eher so einen weiteren Zeitraum, also 10, 15 Jahre in die Zukunft blicken. Denn die technischen Veränderungen, die sind ja längst da und wie das weitergeht, ist ja auch absehbar in gewisser Weise.
Schule muss weg von reiner Wissensvermittlung hin zu Selbstregulation, Planung und Steuerung von Lernprozessen. Das wurde auf der Reise immer wieder deutlich.
Und wir waren ja auch an der Beijing National University bei dem Professor Yusheng Guan und an diesem Zentrum für Zukunftsbildung. Der hat uns da einen sehr theoretisch fundierten Vortrag gehalten darüber, wie sich die Mensch-Maschine-Interaktion verändert durch die KI und wie sehr die Metakognition an Bedeutung gewinnt und wie man eben Lernsettings in der Zukunft stärker darauf ausrichten muss, metakognitive Kompetenzen zu entwickeln, also Selbstregulation, Metakognition, also sowas wie Planung, Zielsetzung, auch im Team, also Co-Agency, so komplexe Handlungsprozesse über längere Zeiten eben koordinieren und dabei eben die KI dann auch nutzen, da wo es passt.
Was wir in Deutschland lernen können, da gibt es so ein schönes Schlagwort aus der Psychologie, die Ambiguitätstoleranz. Wir sollten nicht zu viel in Arbeitskreisen sitzen und darüber nachdenken, was wir eventuell wie auch immer machen oder auch nicht machen. Das ist diese Power, die ich in China erlebt habe, im Sinne von, wir haben Lust, das jetzt einzusetzen, natürlich unter Vorsichtsmaßnahmen und auch nicht naiv, aber wo können wir was jetzt einsetzen und wo können wir etwas ausprobieren?
Aber bei den Schulen, die wir gesehen haben, und auch bei den Gesprächen, die wir geführt haben und auch bei dem Besuch in dem Unternehmen, in diesem iFlyTech, was diese Korrekturmaschinen zum Beispiel herstellt, diese KI-basierten, fällt halt doch auf, dass sie sehr, ja, dass sie eben die Zukunft als Gestaltungsraum eben sehr annehmen. So. Also das ist eigentlich das, was man ja so mitbringt aus Asien, dass man denkt, wir können noch ein bisschen mutiger sein, was die Zukunftsgestaltung angeht. Also, dass man auch Schule und Unterricht so stark auf Zukunft ausrichtet.
Chinesische Schulen arbeiten systematisch mit KI, pragmatisch und mit großem Zukunftsoptimismus. Für Deutschland bleibt die Aufgabe, daraus eigene Wege zu entwickeln. Der Evido-Podcast ist eine Produktion des Evido-Magazins. Herausgeber ist die Akademie für innovative Bildung und Management in Heilbronn. Der Host dieser Sonderfolge war Lena Sterz. Redaktion Juliette Gutmann und Anna Weiland. Schnitt Lena Sterz.